Führung und andere Katastrophen. Ein Podcast zum Reflektieren, Mitdenken, Nachdenken und Schmunzeln.
Wenn wir über Feedback reden, kommen wir nicht darum, auch über Wahrnehmung zu reden. Denn viele wissen einfach auch nicht, wie sie sich in eine gute Haltung bringen sollen, wenn sie Feedback geben möchten, selbst wenn sie es lernen, weil sie immer noch davon ausgehen, dass es eine Wahrheit gibt. Aber so war das doch nicht. Das war doch so und so. Und deswegen finde ich das so sehr wichtig, dass wir über Wahrnehmung reden. Wahrnehmungen sind das, was wir als wahr für wahr erachten und wahrnehmen. Aber Wahrnehmungen fallen ja nicht vom Himmel. Sondern Wahrnehmungen beruhen darauf, wie wir aufgewachsen sind, welche Standpunkte wir haben, welches Menschenbild wir haben und.
Eisberg.
Und deswegen lasst uns jetzt mal über Wahrnehmung reden. Warum ist dir das Thema Wahrnehmung im Hinblick auch auf Feedback so wichtig?
Weil du vorhin einen Satz gesagt hast, als wir hier gerade mal ganz kurz Pause gemacht haben, der da lautet, wenn ich etwas klären möchte, dann muss ich mich bemühen wollen, da sind wir wieder beim Wollen, dann muss ich mich bemühen wollen, in das Bild meines Gegenübers zu kommen. So, und erst dann, wenn ich die Bilder übereinander legen kann, so wie du das vorhin beschrieben hast, erst dann, wenn die Bilder matchen, so sag ich das immer, erst dann können wir überhaupt eine tragfähige Lösung finden. So, das heißt also, wenn mir jemand wirklich ein Verhalten zeigt, mit dem ich so herzlich gar nichts anfangen kann, was ich auch so überhaupt nicht verstehe, dann ist der erste Schritt, wie schon gehabt, setz dich auf den Stuhl des anderen, setz die Brille auf, zieh deine innere Haltung raus, häng sie an die Garderobe, mach dich innerlich leer, versuche zu spüren, zu fühlen und zu verstehen und zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie es deinem Gegenüber geht und welches Bild er von der Situation hat. Wenn ich als Mediatorin in konfliktäre Situationen gehe, dann frage ich ganz häufig nach Bildern. Ich frage ganz häufig die konkrete Frage: Welches Bild haben Sie, hast du zu dieser Situation im Kopf? Beschreib es mir. Weil ein Bild sagt immer mehr als 1000 Worte, das wissen wir. Und warum brauchen wir ein Bild? Weil das Bild Eisberg ganz tief unten ist. Das Bild gibt Gefühle wieder, gibt Stimmungen, gibt Antriebe, gibt Wertschätzung wieder oder eben auch nicht Wertschätzung, mangelnde Wertschätzung. Also muss ich erstmal das Bild von meinem Gegenüber haben und dann muss ich mir die Frage stellen, matcht das mit meinem Bild? Und diese Situation, Janine, kennen wir alle. Wir diskutieren leidenschaftlich um ein Thema. Wir sind auf der Beziehungsebene fein miteinander und es wird immer hitziger und immer hitziger und plötzlich habe ich ein Flashback und ich merke, wir reden von zwei völlig unterschiedlichen Dingen. Wir meinen das Gleiche, aber du hast ein ganz anderes Bild oder mein Gegenüber hat ein ganz anderes Bild davon im Kopf. Und dann höre ich ein Wort, ich höre einen Nebensatz und plötzlich wird mir klar, wir reden einfach meilenweit aus Versehen aneinander vorbei.
Unsere Zuhörenden kennen vielleicht diesen Comic oder den Cartoon, wo auf dem Boden eine 6 gezeichnet ist und der eine vom Kopfende und der andere vom Fußende auf diese 6 guckt und der eine sagt 9 und der andere sagt 6. Wer von den beiden hat jetzt recht?
Der Hierarchie höhere.
Immer doch. Aber so streiten wir uns dann über Wahrnehmungen, ja, statt uns darunter über das Darunterliegende zu unterhalten. Und das ist menschlich und verständlich, aber nicht unbedingt zielführend, wenn man in eine lösungsorientierte Kommunikation wieder einsteigen will.
Ganz genau, weil ich darf mir einfach klar machen, solange ich mein Gegenüber in seinem Bild nicht verstehe, nicht begreife und das Bild mir wirklich in den Kopf zaubern kann und Sätze sagen kann, wie wenn ich das mir mit deiner Brille angucke, aus deiner Position, das kann ich übrigens auch mit meinen Vorgesetzten machen, das Thema heißt dann verbessern Sie, verbessert ihr bitte die Zusammenarbeit mit eurem Vorgesetzten, weil aus der Brille meines Gegenübers ist das, was gerade passiert ist, im Zweifel völlig logisch, völlig plausibel, völlig in Ordnung oder eben genau das Gegenteil. Eine große Katastrophe und ich verstehe überhaupt nicht, warum der, die, dasjenige sich so aufregt. So, und deswegen ist es wichtig, erstmal in Ruhe das Bild zu klären. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben zurzeit 5 Generationen im Arbeitsleben am Start. Vom Babyboomer Zum Zettler und jetzt in diesem Jahr, 2025, kommen die Alphas das erste Mal dazu. Wenn wir lebensgeschichtlich mal aus der Metaebene von oben einen Babyboomer über sein Leben betrachten lassen, dann hat er ein anderes Bild von seinem Arbeitsleben als ein Xer, als ein Yer, als ein Zettler oder als dann ein Alpha. So. Und das bedeutet für mich als Führungskraft, ob nun mit oder ohne Führungsverantwortung, völlig egal, dass ich mich noch mal einmal mehr auf den Stuhl des anderen setzen muss, um überhaupt zu verstehen, wenn ich da ein Bild habe. Ich arbeite immer gerne mit einem Kippbild. Da ist sowas drin wie Leonardo da Vinci, da ist drin Don Quixote und Sancho Panza, da sind Maria und Josef drin. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Bilder drin. Und wenn ich das jüngeren Menschen zeige, gemixt mit älteren, dann kommt sofort im Zweifel auch, das ist das Selbstbildnis von Salvatore Dalí, und alle anderen, die Jüngeren, gucken und denken so, was hat der denn da gerade geraucht? Oder sie, je nachdem. Wer bitte ist Dalí? Ja, und wenn die Klassenfahrt nicht nach Barcelona ging und sie das Dalí-Haus nicht gesehen haben, haben die kein Bild im Kopf. Und ich kann nicht mit jemandem einen Konsens auch im Verhalten finden, der im limbischen System, in der emotionalen Intelligenz kein Bild dafür abgeben kann, das nicht findet, weil er es nicht hat. So, und wenn die Parabel von Don Quixote und Sancho Panza in der Schulbildung nicht mehr verankert ist und keiner weiß, was es damit auf sich hat, aber jeder den Satz kennt, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, dann muss ich mich als verantwortliche Kommunikateurin dann an der Stelle erst einmal ins Erklären bringen. Und ich darf mir als Führungskraft wirklich Gedanken darüber machen, was für Menschen habe ich hier vor mir von der Altersstruktur her. Weil das ist ein riesengroßer Unterschied. Und dann kommt noch hinzu, dass dieses, was du eben sagtest, diese Selbstverständlichkeit, ja, das, was ich sehe, das müssen doch alle anderen auch wahrnehmen. Und dem ist nun mal nicht so. Dass Bilder tatsächlich matchen, ist eher Zufall und nicht Mainstream. Und nicht eine Linie, von der ich ausgehen darf. So, das heißt also, ich darf eine umgekehrte Geschichte daraus machen. Ich darf mir klar machen, das Bild, das ich habe, ist garantiert nicht das, was du hast. Also sollte ich in Demut mir erstmal dein Bild angucken und dann können wir das matchen und dann kann ich an der Stelle auch über Verhalten sprechen. Weil, wenn ich Verhalten verändern will bei Menschen, über Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, über Feedback, dann geht das nur in der Form, dass ich wirklich im Eisberg ein Gefühl anspreche. Und dieses Gefühl bei meinem Gegenüber muss so sein, dass er sich nicht deklassiert fühlt, weil ansonsten wird er sich nicht verändern wollen. Er muss sich sagen können, ach so meinst du das, so habe ich das noch nicht gesehen, okay, alles klar. Und dann kann ich ein Bild schaffen von, wie ich das Verhalten, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch in Zukunft gerne anders hätte. Und wenn ich möchte, dass sich meine mir anvertrauten Menschen mit Salvatore Dalí, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, beschäftigen, dann muss ich wohl erstmal ein bisschen was zum Thema Kunstgeschichte rausholen, damit die Menschen überhaupt ein Bild davon haben und nicht einfach davon ausgehen, nur weil ich weiß, wer das ist, was es bewirkt, was es kann, müssen das alle anderen auch wissen. Und das ist zum Beispiel etwas, was unfassbar viel konfliktäres Sprengmaterial in der Kommunikation darstellt. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen einfach glauben, nur weil sie denken, das ist normal und selbstverständlich, ist das für andere auch normal und selbstverständlich. Und da kommt dann auch so ein Punkt rein in der Wahrnehmung. Ich nenne das immer das Spiel mit dem paradiesischen Punkt. Wenn ich etwas für selbstverständlich erachte, ja, es ist selbstverständlich, dass ich die beschriebene Tür, du kommst beladen an, dir aufhalte. So, ich lass sie aber ins Schloss fallen, weil ich gerade mit dem Kopf sonst wo bin und ich habe dich gar nicht wahrgenommen, ich habe dich gar nicht gesehen. In meinem Kosmos findest du gerade nicht statt. Ich habe einfach durch dich durchgeguckt, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Dann ist es natürlich gut, genau wie du gesagt hast, über die positive Annahme daran zu gehen und zu sagen, vermutlich hast du das nicht absichtlich gemacht. Wenn ich dir das dann aber spiegel und dir gesagt und dir dann sage, du hör mal, sag mal, hast du mich vorhin eigentlich gesehen? Nee, wieso? Ja, das habe ich gemerkt, weil die Wirkung war, du hast mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ich gehe mal davon aus und du hörst es an meinem Lachen schon, dass du das überhaupt nicht absichtlich gemacht hast. Dann habe ich ein Gefühl in dir erzeugt, das nennen wir Betroffenheit. Dann guckst du mich natürlich an und sagst, nein, Gabi, natürlich nicht. Und ich weiß das auch, dass du das niemals tun würdest, weil ich weiß, dass du ein freundlicher Mensch bist. So, wenn ich jetzt möchte, dass du achtsamer bist, dann gehst du ja in dein Gefühl rein, wenn ich Verhalten verändern möchte. Und dann kann ich sagen, wie ein Brückenpfeiler zum anderen Verhalten. Ich würde mir wünschen, dass du in solchen Situationen etwas achtsamer mit der Tür, mit wem auch immer oder mit was auch immer umgehst. So, das heißt also, wir sind bei dem Thema Betroffene zu Beteiligten machen über Wahrnehmung. Und dieses Thema Betroffene zu Beteiligten machen, das sagt sich ja so einfach und sagt sich so schnell und ist oft das Papier nicht wert, auf dem es steht. Weil Betroffenheit ist ein Gefühl. Und Gefühl muss ich erstmal herstellen. Wenn derjenige gar nicht weiß, dass er mir damit den letzten Nerv raubt oder mich jeweils wirklich unglücklich macht oder mich ohnmächtig fühlen lässt oder hilflos oder im Zweifel ein Sammelsurium aus allem, dann muss ich das, glaube ich, erstmal sagen. Aber in der Unschuldsvermutung, in der Haltung, ich bin okay und du bist es auch. So, und dann kann ich sagen, ich habe ein Bild von unserer Zusammenarbeit. Das ist davon geprägt, dass ich das Gefühl habe, es ist egal, was ich sage, es ist nicht in Ordnung. Stimmt das eigentlich? Also auch mal eine Frage zu stellen, stimmt das eigentlich? Weil es kann ja sein, dass wenn auch Wahrnehmungen nicht falsch sind, hinter jeder Wahrnehmung steckt ja ein Gefühl. Aber es gibt Wahrnehmungsfehler. Ja, und wenn ich zum Beispiel wirklich, wirklich unter Dampf stehe, dann kann es sein, dass ich eine kürzere Zündschnur habe und mein Kopf Informationen anders und schneller verarbeitet, als das normalerweise der Fall wäre, wenn ich gerade so wie jetzt aus dem Urlaub komme und die Gelassenheit in Person bin. Also auch das muss ich mir ja zugestehen, dass meine Bilder im Zweifel tatsächlich nichts mit den Bildern meines Gegenübers zu tun haben. Und mich dann, und das finde ich auch immer ganz wichtig, nicht ganz so ernst zu nehmen.
Wenn du mir ein Seitendings erlaubst, das eine ist ja, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Ne? Deswegen ist Fragen eine gute Sache. Sonst labelt man Menschen und Schubladen sind ja bekanntlich für Socken und nicht für Menschen. Aber ein anderer Punkt, der mir auch immer bei Wahrnehmung wirklich in die Karten spielt, ist das Thema der Werte. Nämlich, wenn auch Konflikte entstehen, werden oft Werte miteinander verhandelt, die unantastbar scheinen.
Ja.
Weil ich erlebt habe, was passiert, wenn der Wert nicht gehalten worden ist.
Ne? Ja.
Also Beispiel, ich bin ein sehr wissenshungriger Mensch, weil ich in meinem Leben Erfahrung gemacht habe, wie schwerwiegend fehlerreich das sein kann, wenn Menschen eben nur mit gefährlichem Halbwissen rumlaufen. Wenn ich in die Überaktion von Wissen gehe, dann bin ich ein Klugscheißer. Ja. Und dazu sagen, eben genau zu wissen, welchen Wert ich wie bespielen muss, um auch wieder in Entspannung reinzukommen, ist bei der Wahrnehmung genau das. Wenn ich steif und stockfest behaupte, das ist so, ist es meistens, weil ich irgendeinen Wert auch noch ganz doll verteidigen will. Weil wenn das anders wäre, dann wäre es ja ganz furchtbar. Und auch das im Hinterkopf zu haben, Wahrnehmung beruht eben genau darauf, dass wir etwas versuchen zu schützen. Und wenn wir das nicht mehr schützen müssen, weil wir den Spielraum in uns selber haben und diese Reflexion, dann können wir uns eben auch darauf einlassen, auch wie die Wahrnehmung des anderen ist. So.
Genau. Und in diesem Reflexionsprozess, den du da gerade zum Thema Wahrnehmungen besprochen hast, kann ich eine sehr, sehr große Gelassenheit entwickeln, auch als junger Mensch. Wenn ich mir einfach klar mache, okay, erstens hat das Gegenüber das vermutlich gar nicht böse gemeint. Zweitens weiß ich überhaupt nicht, auf welchem Gleis der Zug gerade abfährt. Ich müsste vielleicht mal rübergehen zum Bahnsteig und mal fragen, wo es denn eigentlich hingeht. Ne, bevor ich mich vielleicht gleich auf den Schlips getreten fühle, gleich mich ärgere, gleich innerlich in Tränen ausbreche, gleich wütend werde oder was auch immer. Wenn ich das mache, so wie du es gerade beschrieben hast, und ich diesen Umgang mit mir selber pflege, dann kommt sehr schnell sehr viel Ruhe in Beziehungen hinein. Und ich kann auch wirklich anfangen, und das ist ja das nächste Thema, du sagst schützenswerte Zustände, dass ich in positive Umdeutungen gehe, dass ich also Wahrnehmungen habe, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich darf bestimmte Dinge nicht sagen, dann, und das nennen wir diplomatisches Hinterfragen, dass ich dann einfach mal ganz freundlich und ehrlich und aber auch wirklich interessiert und signalisierend ist Wertschätzung da und ich möchte gerne deine Antwort haben zum Thema, sag mir mal, was so für dich das Worst-Case-Szenario ist. Sich also auch mal damit zu beschäftigen, was für mein Gegenüber wirklich unterirdisch und gruselig ist und kaum vorstellbar und nicht auszuhalten und schon überhaupt nicht aussprechbar. Ja, so. Und auch da über Bilder zu gehen und sich da eine Klarheit zu verschaffen und zu sagen, ah, okay, das ist für mich überhaupt nicht schlimm, weil, sehen wir auch später im Riemannkreuz, wir an der Stelle einfach in der Informationsverarbeitung im Gehirn anders aufgestellt sind, weil wir andere Persönlichkeitsstrebungen haben, andere Eigenschaften, andere Learnings, aber auch ein anderes Erbgut mitbekommen haben, sich da einfach mal ganz in Ruhe mit zu beschäftigen.
Und gerade für die unterschiedlichen Generationen, ne?
Ja.
Wenn ich groß geworden bin, wo ich meinen Mann noch fragen musste, unterschreiben lassen musste, dass ich arbeiten gehen darf, ne? Das ist noch nicht so lange
Nein,
her.
Nein, ist es, ne? Noch nicht. 1973. Ich höre gerade was dazu.
Ja. So, dann habe ich doch andere Werte. Dann habe ich doch ein anderes Gebiet, das ich verteidigen will. Und zu fragen, warum ist dir das so wichtig, dass ich das genauso sehe wie du?
Ja.
Was übersehe ich vielleicht? Ist halt ein ganz anderes Standing.
Ja.
Und dann kommen wir auch aus diesem Verurteilenden, die Babyboomer haben unsere Erde kaputt gemacht und die anderen wollen nicht arbeiten. Das sind doch himmelweite Unterschiede.
Und es sind nur Klischees.
Nur Menschen brauchen halt, und das ist der Job als Führungskraft.
Genau.
Genauso wie nicht in Halbsätzen reden.
Das gehört aber auch manchmal dazu. Es passiert mir auch. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, und damit sind wir beim nächsten Punkt in der Wahrnehmung. Genau, in der siebenstufigen Zuhörpyramide.
Es geht mein Liebling, mein absoluter Liebling.
Ja, es ist auch ein toller Favorite, weil wenn ich bei jemandem tatsächlich nicht weiterkomme, also ich arbeite da viel und gerne mit, dann stelle ich mir als erstes die Frage, das haben wir ja oben in der Spitze in der Pyramide, gefühlt ist nicht gedacht. Und gefühlt ist nicht gedacht, ist ja schon, das kennen wir alle, wir fahren mit dem Auto von A nach B und wir kennen die Strecke nicht mehr. Ja, oder es ist Gartenzeit jetzt. Ich komme rein und mein Gegenüber sagt, oh, was hast du denn gemacht? Du blutest ja. Und ich gucke völlig verständnislos und sage, hä, wieso? Ich blute doch nicht. Doch, am Arm. Nein, am anderen. Ne? So, und ich gucke das an und dann denke ich, oh, und in dem Moment tut es erst weh. In dem Moment realisiert mein Gehirn überhaupt erst, dass da was passiert ist. Weil das Unterbewusstsein eine ernstzunehmende Komponente in unserem Verhalten ist. So, alle Dinge, die wir täglich verlegen, alle Dinge, wo wir uns kratzend am Hinterkopf im nächsten Raum stehen und fragen, warum bin ich jetzt in diesen Raum gegangen? Und wir kennen alle den Trick, wir müssen wieder zurückgehen, damit das Gehirn den Weg wieder zurückfindet. Das ist alles gefühlt, ist nicht gedacht. Das heißt also, wir laufen den ganzen lieben langen Tag durch die, mal in der Stufe gefühlt, ist nicht gedacht, durch die Welt. Und erst dann kommt die zweite Stufe, nämlich gedacht ist nicht gesagt. Und jetzt wird's interessant. Gefühlt ist nicht gedacht, kann ich als Gegenüber manchmal sehen, meistens eher nicht. Gedacht ist nicht gesagt, kann ich sofort sehen. Ich kann sofort sehen, wenn ich mich auf Menschen konzentriere, wenn sie mir wichtig sind, wenn ich in der Interaktion wirklich online geschaltet bin, dann sehe ich, ob jemand etwas denkt, was er mir nicht sagt. Und wenn ich merke, dass es kritisch ist und da 2/3 bis 3/4 der Kommunikation immer noch nonverbal ist, halte ich ganz oft an und sage, ich habe das Gefühl, du oder sie denken gerade noch auf meinem Satz rum. Kann ich helfen? Aber in der Haltung, ich bin okay und ich glaube, ich war gerade zu schnell. Es ist nämlich die nächste kaiserliche Königsdisziplin, sich selber an der Stelle klarzumachen, bevor ich mit 2 Fingern auf einen Menschen zeige, zeigen 3 auf mich. Also fange ich immer erstmal bei mir selber an. Und wenn ich merke, dass Menschen Dinge denken, die sie mir nicht sagen, muss ich mir oder sollte ich mir, wenn ich schlau bin, sofort die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Es hat im Zweifel nichts mit mir zu tun. Es geht auch nicht darum, dass ich mich wichtig mache und in den Mittelpunkt stelle. Es ist nur die Haltungsfrage, kann es sein, dass ich gerade zu schnell war, was übersprungen habe, du über was nachdenkst, was du gerade nicht verstanden hast. So, wir sind im Sender-Empfänger-Prinzip. Es ist immer noch so, dass der Sender die Verantwortung für die Kommunikation trägt und der Empfänger sie wirklich nur im Ausnahmefall diese Verantwortung hat. So. Und damit fahre ich zumindest sehr, sehr gut, weil Menschen mir dann wirklich manchmal sagen, ja, ich hänge gerade an einem Satz von dir, von Ihnen. Ich denke gerade darüber nach, das. Und dann denke ich, wie wunderbar ist Panama, das ist großartig, weil ich kann darauf einsteigen und der Mensch fühlt sich im Eisberg wirklich ernst genommen und abgeholt.
Viele verwechseln das mit Schwäche. Ne? Wenn ich den anderen frage und er sagt, er hat mich nicht verstanden und, ne? Dann will ich als Führungskraft nicht schwach erscheinen. Deswegen frage ich das nicht. Deswegen ist es auch so ein gängiges, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie viele dir zustimmen würden, dass der Sender die Verantwortung für die Kommunikation trägt.
Ach, im Kopf, glaube ich, würden das fast alle im Hinblick auf ihre wunderbare Ausbildung, die sie irgendwann mal genossen haben, unterschreiben. Aber im praktischen Doing, also im Tagesgeschäft, sieht das auch aus meiner Sicht sehr häufig ganz anders aus. Aber auch hier aus Versehen. Also ich erlebe selten Vorsatz. Ich erlebe eher, und jetzt sind wir bei der dritten Stufe, Gesagtes nicht gehört. Ne, so, also das Menschen, und das ist einfach normal, unser Kopf arbeitet. Ich höre nicht alles, was man mir sagt, weil ich vielleicht gerade einen Gedanken habe, dem ich nachgehe, weil ich ein Flashback habe, weil mir plötzlich einfällt, ach du Schreck, da draußen fängt es an zu regnen, das Kellerfenster steht auf. Das können wir nicht steuern. Ne, unser Kopf macht manchmal abenteuerliche Sachen mit uns und Wenn ich in der Haltung zu mir bin, in der gelassenen Haltung zu mir bin, dass ich okay bin, auch wenn ich mal nicht alles perfekt mache, weil nobody is perfect ist auch einer, der ein alter Satz, der in jedem schlechten Kalenderspruch wiederzufinden ist, dann kann ich auch da mit Ruhe umgehen. Und dann kann ich mir auch klar machen, dass es Menschen gibt, die haben das verstanden. Ich habe diese Situation ganz, ganz oft, wenn ich es mit hochgradig brillanten, analytisch begabten Menschen zu tun habe. Ich bin ja eher emotional intelligent unterwegs, so dass die schon verstehen, was ich sage, aber die sind damit überhaupt nicht einverstanden. Null. Und jetzt kann ich auf zweierlei Art und Weise reagieren. Ich kann mich darüber stundenlang aufregen, ich kann es aber auch lassen, setze mich auf den Stuhl, mach mir klar, wen habe ich da gegenüber. Und dann muss ich eben mit Fakten kommen und nicht mit bunten Beispielen und nicht mit Geschichten, sondern mit Shortcuts, wo drin steht, 1 und 1 ist 2. Und dann sagt er, okay, habe ich verstanden, damit bin ich auch einverstanden. So. Und einverstanden ist nicht angewendet und angewendet ist nicht beibehalten. Das ist das, was Führung heute ausmacht. Und das ist das, was mit am meisten vernachlässigt wird. Mitarbeitende brauchen, ob nun disziplinarisch oder nicht disziplinarisch, brauchen Leitplanken. Die müssen einfach wissen, wie sie sich auf der Autobahn der Arbeit verhalten dürfen. Und es gibt einfach Mitarbeiter oder Mitarbeitende, die sind weltmeisterlich darin, nachts die Leitplanken abzuschrauben, weil in der Transformation es einfach bequemer ist, andere Ausfahrten zu nehmen. Also muss ich als Führungskraft morgens als allererstes die Schrauben der Leitplanken überprüfen, um zu gucken, ob der Weg, den ich gesetzt habe, ob das noch der Weg ist von gestern oder ob es heute Nacht wie durch ein Wunderwerk plötzlich eine neue Ausfahrt gibt, weil Menschen einfach gedacht haben, bin damit zwar einverstanden, aber das finde ich doof, weil es macht mir doch mehr Mühe, auch so, und wende es dann nicht an oder ich behalte es nicht bei, weil ich einfach ein Mensch bin, weil ich es vergessen habe. Auch das passiert.
Das ist ja der Grund, warum wir Professor Dr. Axel Koch so feiern, ja, mit seiner Transferstärke, weil wenn es doch nur so wäre, dass wenn man etwas verstanden hat, es dann auch gleich schon umsetzt und dann auch noch dabei behält, dann wäre ja jedes Firmenseminar ein voller Erfolg.
Das stimmt.
Alle wären super gut entwickelt. Nun lass uns nicht mit der Realität streiten, das ist nicht so, aber das schon erstmal anzuerkennen, wie so der Weg ist bei dem Ganzen. Das ist doch schon mal recht hilfreich.
Genau. Und im Summary bedeutet das dann jetzt in der Zuhörpyramide, wenn ich merke, dass zwischen Menschen was schief läuft, was auch immer es sein mag, dann ist diese Zuhörpyramide im Grunde genommen die Lupe, die ich drauflegen kann auf das Geschehen ist. Und dann stelle ich mir einfach die Frage, an welcher Stelle ist mein Counterpart ausgestiegen? So, und wenn ich plötzlich merke, gehört es nicht verstanden, und das ist etwas, und das ist eine Besonderheit in der Zuhörpyramide, die häufig bitter ist. Wenn Organisationseinheiten zum Beispiel wachsen und Menschen nicht mitwachsen können, oder aber weil man von mir plötzlich astrophysikalische Kenntnisse sich wünscht und ich ja schon beschrieben habe, dass ich da raus bin, dann kann es einfach sein, dass Menschen Arbeit nicht mehr gut leisten können, einfach weil, und das meine ich immer sehr, 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 sehr liebevoll, und da jetzt keiner meine Augen sehen kann, betone ich das auch so. Aber ich immer sage, wenn die Masse zwischen den Ohren nicht so richtig für das reicht, meine Masse zwischen meinen Ohren reicht eben auch nicht für Astrophysik. So. Und gehört es nicht verstanden, kann dann häufig eine Wendung bekommen von, das sind Menschen, die geben sich wahnsinnig viel Mühe. Du hast vorhin vom Können und Wollen gesprochen. Die wollen und wollen und wollen und wollen. Die laufen die Extrameile und noch eine Extrameile und die geben sich so viel Mühe und sie kommen einfach nie auf das Ergebnis, was wir letzten Endes von ihnen eigentlich erwarten müssten. Und dann kommt der Mitleidsfaktor rein. Und in vielen Organisationen ist es dann oft so, dass es eine Kultur gibt, die da lautet, naja, also gerade wenn es deutsche Unternehmen sind, der hat jetzt sein ganzes, oder sie hat ihr ganzes Leben lang für uns gearbeitet. Sie darf jetzt auch die letzten Jahre noch bei uns bleiben. Und keiner spricht mit diesen Menschen und guckt, ob sie sich nicht vielleicht doch noch anders entwickeln können. Oder aber sie fangen plötzlich an, Aufgaben um Menschen herum zu basteln, die dann so Enklaven in der Organisation bilden und die Wertschätzung für diese Menschen einfach ganz arg darunter leidet. Und deswegen ist dieses, gehört es nicht verstanden, eine ganz wichtige Führungsaufgabe, dass ich als Führungskraft mir klar machen darf, ich bin dafür verantwortlich, dass meine Menschen auch, mit die mir überantwortet sind, auch in der Entwicklung mitgehen können und auch mitgehen wollen. Also ne, sowohl Intellekt als auch Haltung spielen da eine große Rolle. Und dann ist im Summary diese Zuhörpyramide ein super Mittel, um zu gucken, wo ist mein Gegenüber eigentlich ausgestiegen, weil ich einen völlig neuen Gesprächseinstieg finde.
Ganz platt gesagt, bei uns hieß das immer, aus einer Currywurst machst du kein Filet.
Ja, das stimmt.